Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Plötzlich war ihr Geld weg. Gestohlen. Also nicht nur irgendwie ein paar Euro oder so, nein, mehrere tausend, ihr ganzes Vermögen, alles weg. Sie kam sich vor wie in so einem schlechten Film. Sie war nicht versichert gegen Diebstahl, keine Hausratsversicherung, keine Chance auf Rückerstattung, keine Möglichkeit, überhaupt irgendwie wieder an das Geld zu kommen und gar keine Ahnung, wen sie eigentlich verdächtigen sollte. Wenn ihr mich fragt, das war eine ganz schön aussichtslose Situation, sie würde dieses Geld wohl nie mehr wiedersehen. Wer war sie eigentlich? Ich spreche die ganze Zeit immer wieder von sie, aber wer war sie? Sie war Witwe, das heißt, sie hatte keinen Mann mehr. Aber was sie hatte, war einen ausgewachsenen Sohn namens Micha, der immer noch bei ihr zu Hause gewohnt und gelebt hat. Aber viel mehr wissen wir auch gar nicht über sie, wir wissen nicht mal ihren Namen. Doch worüber wir Bescheid wissen, über ihre Reaktion. Denn die Mutter, sie war sauer und zwar wirklich stocksauer. So sauer, dass sie sogar einen Fluch ausspricht über das gestohlene Geld und den unbekannten Dieb. Und den Wortlaut von diesem Fluch, den will man besser nicht ein zweites Mal hören. Das sind so die ganzen Schimpfwörter, Flüche, die wir im Alltag gebrauchen. Nichts dagegen. Die Mutter, sie flucht und flucht und flucht. So oft und auch so laut, dass ihr Sohn Micha diesen Fluch hört und vernimmt. Aber was passiert dann da auf einmal? Was holt Micha da hervor? Es ist das Geld. Das ganze Geld in Michas Händen. Micha, ihr eigener Sohn. Er war's. Ihr eigener Sohn. Er ist dieser unbekannte Dieb. Aus Angst vor seiner Mutter, aber vor allem aus Angst vor diesem Fluch, sieht er sich dazu gezwungen, seiner Mutter den Diebstahl zu gestehen und ihr das Geld zurückzugeben. Michas Mutter, die ist komplett schockiert. Sie ist entsetzt. Doch in erster Linie gar nicht über Micha und seinen Diebstahl, sondern vielmehr ist sie entsetzt über sich selbst, über den von ihr ausgesprochenen Fluch. Denn Worte haben Macht. Sie hat soeben ihren eigenen Sohn verflucht. Okay, das Geld, das ist zwar wieder da, aber mit diesem Geld ist auch der Fluch über Micha. Und Michas Mutter, sie setzt jetzt alles daran, wirklich alles, den von ihr ausgesprochenen Fluch irgendwie wieder abzuwenden. Sie will doch nicht, dass ihr eigener Sohn von ihr selbst verflucht ist. Sie will den Fluch in Segen umwandeln, von Fluch in Segen. Und genau deswegen überhäuft sie Micha jetzt mit Segensworten. Sie spricht nur noch Gutes, sie spricht nur noch Schönes über Micha aus. Wo sie vorhin geflucht, geflucht, geflucht hat, da tut sie jetzt segnen, segnen, segnen. Doch das ist noch gar nicht alles. Michas Mutter meint, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, ich muss doch noch mehr machen. Und deshalb geht sie mit einem großen Teil von dem Geld auch zu einem Goldschmied. Sie geht zu einem Goldschmied und lässt sich daraus ein Götzenbild gießen. Gott zur Ehre. Sie will da dieses Geld ihrem Gott Jahwe weihen mit so einem Götzen. Und mit der Herstellung jetzt von diesem Götzenbild und mit den ganzen Segensworten über Micha scheint der Fluch jetzt wirklich gebrochen zu sein. Und aus Fluch wurde Segen. Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Aus Fluch wurde wieder Segen. Und ja, Gott scheint es wirklich gut mit Micha und seiner Mutter gemeint zu haben. Und die Geschichte, sie geht noch weiter, es kommt noch besser. Wir wechseln die Perspektive von Michas Mutter jetzt hin zu Micha. Micha, er bekommt diesen frisch gegossenen Götzen als Geschenk überreicht und er startet damit voll durch. Er eröffnet seinen eigenen Tempel. Er eröffnet sein eigenes Gotteshaus, wo er jetzt diesen selbst gebastelten Hausgott reinstellt und auch ihn anbetet. Doch was ihm fehlt da in seinem neuen Gotteshaus mit so einem Götzen, ist ein Priester. Ein Priester, der für ihn das ganze kultische Zeugs irgendwie durchführt und erledigt. Aber Micha, das ist ein ganz Schlauer, der denkt sich, gar kein Problem, ich habe so viele Kinder, ich stelle einfach einen von meinen Söhnen zum Priester an. Und gesagt, getan, bei einer feierlichen Zeremonie überreicht er einem seiner Söhne das Priestergewand und weiht ihn zum Priester. Jetzt hat Micha nicht nur ein eigenes Gotteshaus, er hat nicht nur einen eigenen Hausgott, sondern er hat sogar noch einen eigenen Priester. Ihr erinnert euch, erst war da dieser Fluch und jetzt das, was für einen Segen. Und die Geschichte, sie setzt noch einen drauf. Eines Tages nämlich schlendert da so ein junger Levit am Haus von Micha vorbei. Die Leviten, das sind einer der 12 Stämme Israels und sie sind, wie es der Zufall in unserer Geschichte will, auch für den Priesterdienst zuständig. Das heißt, Gott hat die Leviten dazu auserwählt, dazu auserkoren, Priester zu sein. Und als Micha dann diesen Leviten da draußen sieht, sofort wittert er seine Chance. Natürlich, er hat zwar schon einen Priester, seinen eigenen Sohn, aber so ein levitischer Priester, so ein professioneller Priester kann ja nie schaden. Und deswegen versucht sich Micha auch sofort mit dem Leviten da irgendwie zu verbinden, zu connecten, was auch wunderbar klappt. Und kurze Zeit später hat ihn auch zum Priester angestellt. Im Besitz jetzt von so einem super ausgestatteten Gotteshaus und im Besitz von so einem tollen, professionellen, levitischen Priester ist Micha jetzt komplett optimistisch. Er ist optimistisch, dass er sogar rausruft, oh ja, Gott meint's wirklich gut mit mir. Jahwe meint's gut mit mir. Und mit dieser festen Überzeugung, Gott meint's gut mit mir, so endet diese Geschichte. Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Man kann schon mal zurückmachen, Gott. Ende gut, alles gut. Das mag man sagen. In dieser Geschichte, oder? Das Böse ist überwunden. Aus Fluch wurde Segen. Zerbrochene Beziehungen zwischen Micha und seiner Mutter sind wieder geheilt. Und am Ende der Geschichte wird sogar noch Jahwe, wird sogar noch Gott angebetet. Das ist die Geschichte, was für ein Happy End. Doch was wie ein Happy End aussieht, ist in Wirklichkeit gar kein Happy End. Dieses vermeintliche Happy End bringt vielmehr die Ironie, bringt vielmehr das Zynische von dieser Geschichte zum Ausdruck. Ja, die Geschichte, sie ist wirklich komisch, sie ist wirklich merkwürdig. Von was für einer merkwürdigen, komischen Verbindung lesen wir da zwischen Jahwe-Verehrung und Götzenkult? Also wird jetzt Jahwe angebetet? Oder doch irgendwie dieser selbst gebastelte Götze im selbst gebastelten Tempel? Eigentlich ist es ziemlich offensichtlich. Schon wenn man diese Geschichte zum ersten Mal liest in Richter 17, oder wie ihr jetzt, wenn man diese Geschichte vielleicht zum ersten Mal hört, merkt man doch, Moment, irgendwas stimmt doch da nicht. Und die Geschichte ist auch so geschrieben, dass man denkt, irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Und Micha, es ist auch so, es ist offensichtlich Micha, er betreibt Götzendienst. Er betreibt Götzendienst und er versündigt sich damit gegen Gott. Er versündigt sich mit dem Götzendienst gegen Gott. Und am Ende der Geschichte meint Micha ja wirklich noch, dass Gott es gut mit ihm meint. Was für ein Schwachsinn! Und dass es wirklich Schwachsinn ist, wird gerade durch den heute schon mehrfach gehörten Vers aus Richter 17, Vers 6 deutlich. Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Dieser kurze Vers, er stellt den Mittelpunkt der ganzen Geschichte dar. Dieser kurze Vers, er verdunkelt die ohnehin schon düstere Erzählung und er beschreibt das religiöse Chaos der damaligen Zeit. Jeder hat einfach das getan, was er oder sie für richtig hielt. Ganz subjektiv. Jeder hat einfach das gemacht, worauf er Lust hatte. Und genau das führte dann zum Götzendienst. Genau das führte dann zu dieser abscheulichen Sünde. Wenn man da also mal drüber nachdenkt, das heißt also, der Auslöser für dieses religiöse Chaos, der Auslöser für diesen Götzendienst war damals bei Micha und seiner Mutter. Und bei uns heute ist es noch genau gleich. Der Auslöser für unseren Götzendienst ist unsere Orientierungslosigkeit. Unsere Orientierungslosigkeit, wenn wir einfach das tun, was wir selbst für richtig halten. Ich bringe es auf den Punkt, wenn ich sage, Orientierungslosigkeit verführt zum Götzendienst. Orientierungslosigkeit verführt zum Götzendienst. Es ist interessant, wenn wir Götzendienst betreiben, dann geschieht das meistens gar nicht mit Absicht. Oft ist es nicht mal eine absichtliche, nicht mal eine gezielte Rebellion gegen Gott, sondern es ist vielmehr das Ergebnis unserer Orientierungslosigkeit. Deswegen Orientierungslosigkeit verführt zum Götzendienst. Wir sind dann, wie es Jesus mal sagt, wie Schafe ohne Hirte. Deswegen die Deko. Wir sind dann wie Schafe ohne Hirte. Schafe ohne Hirte, die können ihr Leben nicht bewältigen. Schafe ohne Hirte, die sind komplett orientierungslos. Sie sind orientierungslos, weil sie ein Problem mit Kurzsichtigkeit haben. Schafe haben Probleme mit Kurzsichtigkeit. Eigentlich ist das ziemlich witzig, wenn es nicht so ernst wäre, aber Schafe sind wirklich kurzsichtig. Das heißt, die können gerade mal 13 Meter weit sehen, aber nicht weiter. Vielleicht so ähnlich wie ich ohne Brille, aber das Gute, ich kann immer noch mehr als 13 Meter weit sehen, halt ein bisschen unscharf. Aber Schafe, die können wirklich 13 Meter weit sehen und nicht weiter. Die sind komplett kurzsichtig. Und diese Kurzsichtigkeit von Schafen führt auch dazu, dass Schafe ohne Hirte völlig aufgeschmissen sind. Völlig orientierungslos. Sie irren dann irgendwo in der Gegend rum. Aber sie werden nie zu den guten und leckeren Weideplätzen gelangen, wohin sie ihr Hirte eigentlich führen will. Stattdessen kommen sie zu Orten, die ihnen nicht gut tun. Zu Orten, die ihnen schaden. So war es ja bei Micha und seiner Mutter. Und genau so ist es auch bei uns heute, bei dir und bei mir. Auch wir sind solche kurzsichtigen Schafe. Und auch wir sind ohne Hirte komplett aufgeschmissen. Und genau deswegen möchte ich euch heute Morgen drei Orte nennen und beschreiben, zu denen auch wir uns ohne Hirte immer wieder verirren und verlaufen. Drei Orte, zu denen wir uns verlaufen. Drei Orte, die ein Bild sind für unsere heutigen Götzen. Denn auch wir haben solche Götzen, die in unseren Köpfen und Herzen drinstecken. Götzen, die uns kontrollieren und beherrschen wollen, die uns wegtreiben von Gott. Auch wir haben Götzen, die uns einreden, dass unser Leben nur dann Sinn und Bedeutung hat, wenn wir das oder das haben oder wenn wir das oder das erreicht haben. Und ich möchte euch jetzt, wie gesagt, drei Orte nennen, drei Gruppen von Götzen, zu denen auch wir uns ohne Hirte immer wieder verirren und verlaufen. Und der erste Ort Müssen wir doch noch mal eins zurück, sorry. Der erste Ort ist der Berg. Dieser Ort steht für den Götzen Macht und Erfolg. Wenn du immer höher hinaus willst, immer höher und höher, immer weiter und weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Du entfernst dich mehr und mehr von diesen leckeren Weideplätzen, bis du da plötzlich auf diesen Berg angelangst, wo du aber merkst, Moment mal, hier gibt's ja gar nichts mehr zu essen und du verhungerst und stirbst. Der Berg, er steht für Macht und Erfolg. Und wenn du dich zu diesem Ort verirrt hast, dann erkennst du das daran, dass du Demütigungen und Erniedrigungen nicht ausstehen kannst. Und dass du dich selbst sogar oft gar nicht leiden kannst. Dass du dich selbst oft hasst für deine Fehler, die du tust. Der erste Ort, der Berg. Und der zweite Ort, der Abgrund. Und dieser Ort steht für Annahme und Anerkennung. Du bist so sehr auf der Suche nach Annahme und Anerkennung, dass du deine Umgebung völlig aus dem Blick verlierst, dass du gar nicht bemerkst, dass du gleich den Abgrund hinabstürzt und stirbst. Du suchst bei anderen Menschen so sehr nach Liebe, nach Bestätigung, nach Aufmerksamkeit, dass sich diese Gedanken bald komplett beherrschen und zu deinen Götzen werden. Und wenn du dich dahin verirrt hast, in diesen Abgrund, dann merkst du das daran, dass Ablehnung, von anderen Menschen abgelehnt zu werden, dass das dein größter Albtraum ist. Und der dritte Ort, die Scheune. Ein Ort von Komfort und Kontrolle. Wenn du es warm und bequem haben willst, ja, kein Risiko eingehen, ja, nichts irgendwie wagen. Nein, lieber einen sicheren Ort zum Wohnen. Du scheust dich davor, mal was zu riskieren und du magst es überhaupt nicht, deine Standards und deine Ansprüche aufzugeben. Aber zu essen bekommst du hier in dieser Scheune nur trockenes Stroh. Und du wirst nie in den Geschmack kommen, denk dran, du bist ein Schaf, von so leckerem, grünen, saftigem Gras. Und wenn du dich dorthin zur Scheune verirrt hast, dann merkst du das daran, dass Stress und Unsicherheit deine größten Ängste und Sorgen sind. Das sind die drei großen Orte, die drei großen Gruppen von Götzen, die auch uns heute noch kontrollieren und beherrschen. Der Berg, der Abgrund und die Scheune. Und ich lade uns ein, dass wir uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen, in der du auch Jesus fragen kannst, zu welchem von diesen Orten hast du dich gerade verirrt? Zu welchen von diesen Orten hast du dich gerade verirrt? Ich habe dir dazu eine Tabelle mitgebracht, die dir dabei helfen kann, dich selbst einzuordnen, die dir dabei helfen kann, dich selbst zu reflektieren, um deine Götzen zu entdecken, um zu realisieren, was ist dir gerade wichtiger als Gott. Weil im Prinzip kann wirklich alles zu deinem Götzen werden, was dir wichtiger wird als Jesus. Wir nehmen uns eine Zeit der Stille. Und hier kannst du den Satz vollenden, mein Leben hat nur dann Sinn und Bedeutung, wenn, und das kann dir dabei helfen, deine Götzen zu entdecken. Wir werden still. Du kannst dich auch fragen, was sind deine größten Albträume? Nochmal, ohne Hirte, ohne Orientierungsgeber werden wir uns immer wieder zumindest einem von diesen Orten verirren und verlaufen. Und ihr merkt, wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen einen Hirten, der die Übersicht hat, der mehr als 13 Meter weit sehen kann. Wir brauchen einen Hirten, der uns führt und leitet. Und zwar zu den besten Weideplätzen überhaupt. Und die Bibel selbst, sie spricht sehr, sehr, sehr oft von diesem Bild des Hirten. Das ganze Alte Testament ist voll davon und auch das Neue Testament ist voll davon. Und sie sagt uns auch, dass nur Jesus dieser Hirte ist. Dass nur Jesus der einzig wahre Hirte ist, der uns Orientierung geben kann. Jesus, er will uns zu den Weideplätzen führen, wo wir keine Angst mehr haben müssen vor Demütigung, vor Fehlern oder auch vor Ablehnung. Wo wir keine Angst mehr haben müssen vor Stress und vor Unsicherheit. Jesus will uns zu den Weideplätzen führen, wo wir all das finden werden, wonach wir schon so lange gesucht haben. Wo wir all das finden werden, was wir auch wirklich brauchen. Sei es Freiheit, sei es Annahme, sei es Sicherheit. Das sind alles wichtige Dinge. Danach sollen wir auch suchen und streben. Aber all das finden wir nicht auf dem Berg. Das finden wir nicht im Abgrund und das finden wir auch nicht in der Scheune. Sondern all das finden wir nur bei Jesus. Weil er der einzig wahre Hirte ist. Weil er allein die Weideplätze kennt, wo es all das zu finden gibt. Nur er kennt die Weideplätze, wo wir das überhaupt finden können. Und zwar in einer Fülle, die wir uns gar nicht vorstellen können. Man kann diesen Vers vom Anfang auch ein bisschen umformulieren und sagen, zu jener Zeit war kein Hirte in Israel und jeder irrte, orientierungslos in der Gegend rum. Es ist an der Zeit, dass wir damit aufhören, denselben Fehler zu machen wie Micha und seine Mutter. Es ist an der Zeit, dass wir damit aufhören, irgendwo orientierungslos in der Gegend rumzurennen. Es ist an der Zeit, dass wir Jesus als Hirten folgen. Denn genau dazu sind wir als Schafe bestimmt und zu nichts anderem. Jesus zu folgen. Und deswegen abschließend die alles entscheidende Frage. Wie wird Jesus unser Hirte? Wie wird Jesus dein und mein Hirte? Es sind drei Bs, die uns diese Frage beantworten. Drei Bs, die du dir merken und beten kannst. Egal, ob heute zum ersten Mal oder aber auch zum wiederholten Mal, um dich wieder neu auszurichten auf deinen Hirten. Und das erste B ist das Benennen. Und dazu hatten wir auch gerade Zeit, in dieser Stille, dass man sich darüber klar wird, was sind meine Götzen? Und dann ist es wichtig, sie auch konkret zu benennen. Benenne deine Götzen. Werde dir im Klaren drüber, was deine Götzen sind und benenne sie. Und das zweite B, bereuen. Bereue deine Götzen. Kehr um. Kehr dich weg von den Götzen und kehr dich hin. Kehr um zu Jesus. Die Bibel sagt das in den Worten, tu Buße. Kehr um. Mach Umkehr. Und das dritte, bekennen. Benennen, bereuen und bekenne. Und dann bekenne Jesus als deinen Hirten. Sag ihm, dass nur er allein dein Hirte sein soll und gib ihm dafür alle Ehre. Benennen, bereuen und bekennen. Ich lade dich ein, mit mir diese drei Bs jetzt zu beten. Und wir werden auch gleich eine Lobpreiszeit haben, wo es genau darum auch geht, um das Benennen, um das Bereuen und auch um das Bekennen, wo wir uns neu auf Jesus ausrichten und ihm unsere Götzen bringen und ihm wieder neu folgen, damit er der Mittelpunkt sein kann in unserem Leben. Wir beten. Jesus, du kennst unsere Götzen. Du weißt um sie und wir wollen sie dir heute Morgen wirklich bringen, sie benennen, sie auch bereuen und wirklich Buße tun an deinem Kreuz und dich bitten, dass du uns reinwäscht mit deinem kostbaren Blut. Jesus, wir wollen wieder dir als Hirten folgen. Vielleicht heute wirklich zum ersten Mal das aussprechen und sagen, ja, ich will dir als Hirten folgen. Oder auch wieder neu uns ausrichten an dir. Dich um Vergebung bitten und uns an deinem Erlösungswerk wirklich freuen. Dank dir, dass du der Hirte bist, dass du deine Schafe kennst, dass uns keiner aus deiner Hand reißen kann und dass du uns zu den Weideplätzen führen willst, wo wir jetzt schon in uns drin eine Sehnsucht haben. Dank dir, dass du diese Sehnsucht an diesen Weideplätzen stillen willst. Lass uns nicht irgendwelchen Götzen nachfolgen und an diese Orte gehen, sondern allein dir. Amen.